Hallo und herzlich willkommen zur ersten Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders für das Jahr 2024. Und heute geht es wieder um Linux. Ihr habt das vermutlich schon erwartet beim Titel des Podcasts, aber es geht um Linux in einem sehr spannenden Einsatzgebiet, das zumindest bei mir schon eine Weile her ist. Und ich glaube, liebe Zuhörer, euch dürft es ähnlich gehen. Die Rede ist natürlich von Linux im Schulwesen. Und das Ganze bespreche ich nicht alleine, denn am anderen Ende des hessischen Backbones ist mir der Mario Hommel zugeschaltet. Hi.
Hallo Christian, grüß dich.
Ja, schön, dass du auch mal hier bei uns in der Runde bist. Haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, es ist ganz verrückt im positiven Sinne, wenn man die Stimmen, die man auswendig kennt, auch dann in so einem synchronen Gespräch so mit Webcam und mit Mundbewegungen sieht. Das ist spannend.
Ja, geht mir auch mal so.
Was uns gleich zu der Vorstellung bringt, du darfst dich gerne mal unseren Zuhörenden vorstellen und mal erklären, wer du bist, was du so machst und vor allen Dingen, welche Rolle natürlich Linux in deinem Privatleben und vor allen Dingen auch in deinem Berufsalltag so einnimmt.
Mhm. Ja. Ja, ich bin, wer meinen anderen Podcast Bassum hört, weiß, dass ich alt bin. Und tatsächlich bin ich so ein alter Systemadministrator. Seit 1989 arbeite ich quasi in dem Metier und habe damals in einer kleinen Volks- und Raiffeisenbank angefangen. Also habe Bank-IT gemacht, sehr viele Jahre. Aber auch wirklich in so einer ganz kleinen Bank, die, wo ich dann halt nicht nur, sage ich mal, IT gemacht habe, sondern auch so allgemeinen Aufbau- und Ablauforganisation. Und in Banken war damals üblich, dass man als Betriebssystem OS 2 benutzt hat. Da gab es also kein, wer das noch kennt, ist von IBM ein Betriebssystem und war ein Betriebssystem, was damals sehr revolutionär war, weil es nämlich Multitasking konnte. Das konnte Windows damals noch nicht, weil Windows war damals eine grafische Oberfläche für DOS und passte auf 9 Disketten oder so. Da habe ich also sehr lange Jahre, weil ich auch irgendwie schon immer so ein bisschen ja kontra Microsoft-Produkten war, habe ich damals so auch meine private IT auch mit OS 2 betrieben. Und leider hat dann IBM irgendwann gesagt, ja, das mit dem OS 2, das ist nicht mehr so dolle und hat es eingestellt. Und dann musste ich natürlich privat auch gucken, was machst du jetzt nach OS 2? Windows ging immer noch nicht. Also habe ich gesagt, da gibt es ja dieses Linux, guckst es dir mal an. Und dann habe ich, glaube ich, damals mit versucht, mir ein Debian 3.2 zu installieren. Tatsächlich noch irgendwo im Buchladen gekauft, so richtig auf CDs und so. Und da habe ich das mit der grafischen Oberfläche nicht hingekriegt. Also ich habe irgendwann habe ich ganz, ganz viele Befehle eingegeben und dann kam eine grafische Oberfläche, aber das habe ich irgendwie nur einmal geschafft und dann nicht mehr. Ja, dann ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen wieder und ich habe noch so ein bisschen OS 2 weiter benutzt. Das lief ja auch noch weiter. Und dann habe ich irgendwann die eine SUSE-Distribution ausprobiert. Das war damals eine 6.1 oder 6.2, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Wow.
Und die hat ganz gut funktioniert. Also da kam auch gleich eine grafische Oberfläche und alles hat ganz gut funktioniert. Und da habe ich eine Zeit lang dann mit SUSE Linux gearbeitet. SUSE Linux war dann auch so die Distribution, wo ich dann so meinen ersten Heimrouter mitgebaut habe.
Mhm.
Und ich glaube, du hast in irgendeinem Podcast hast du mal gesagt, dass du dein erster Heimrouter hatte, ein DSL mit Volumenbegrenzung.
Oh ja.
Das kann ich toppen, weil meiner hatte nämlich noch eine ISDN-Karte drin.
Krass.
Weil da gab es noch gar kein DSL und da musste man sich, das wurde noch auf Minutenbasis abgerechnet und dann hat man natürlich jedes Mal bei jedem Internetzugriff die Einwahl gemacht und hat dann möglichst schnell wieder aufgelegt, damit die Kosten nicht so hoch gingen.
Die Frage aller Fragen jetzt, 64K oder Kanalbündelung mit 128K?
Ja, Kanalbündelung ging nicht, weil dann konnte keiner mehr telefonieren.
Stimmt, ja. Cool.
Ja, ja und genau. So bin ich auch so ein bisschen so dann in die Software-Administration reingerutscht und auch so habe so ein bisschen so als mein Steckenpferd so das Ganze, alles, was so mit Infrastruktur und auch mit Netzwerkdiensten zu tun hatte, so ein bisschen dann halt auch im Privaten mit angewandt. Im Bankbereich, also im beruflichen Bereich, hatte ich dann mehr mit Windows-Surfern und auch Windows-Clients zu tun. Wenn es irgendwo ging, habe ich natürlich immer mal wieder so einen kleinen Linux-Dienst irgendwo laufen lassen, der dann irgendwas noch gemacht hat, was die Windows-Dienste halt nicht konnten. Das war eigentlich so ganz nice. Und ja, und da hatte ich auch so meine ersten Berührungspunkte dann mit Schulen. Mhm. Das war dann über, ich habe dann so den Linux-Bereich, hatte ich dann einen Bekannten, der bei der VHS gearbeitet hat. Und der hat gesagt, hier, wir wollen mal Linux-Kurse anbieten. Du kannst doch Linux, willst du nicht mal ein paar VHS-Kurse anbieten? Habe ich dann auch gemacht. Und VHS ist bei uns auch beim Schulträger angesiedelt. Und da kam dann so ein bisschen die Verbindung zustande. Ja, wir wollen an unseren Schulen mal so ein bisschen was mit Linux machen. Und die Schulen kriegten damals alle von der Telekom so einen kostenlosen Schulen ans Netz-Anschluss. Und hatten dann auf einmal alle Internet. Und dann haben wir quasi so einen kleinen Linux-Surfer quasi für die Schulen entwickelt, der halt Internet-Routing gemacht hat, einen Proxy-Surfer mit so ein bisschen Filter, dass die nicht so ganz einfach auf irgendwelche dubiosen Seiten kamen, und einfach einen Samba-Surfer drauf, damit die auch mal was speichern konnten. Und das war damals so in den Anfang der 2000er Jahre. Und dieser Linux-Surfer stand quasi auch noch 2021 an den meisten Schulen bei uns im Landkreis, als ich ein Angebot von einem Bekannten kriegte, der sagte, hier, wir machen gerade hier so Digitalpakt und weißt ja, wie es bei uns an den Schulen aussieht und hast nicht Bock, wir wollen das Ganze mal ein bisschen professioneller, ein bisschen größer aufziehen. Weil es jetzt halt gerade über den Digitalpakt natürlich auch die Finanzierungsmöglichkeit war. Und so bin ich dann 2021, nach über 30 Jahren in der Bank, bin ich dann quasi in den öffentlichen Dienst gerutscht und bin jetzt beim Schulträger und da machen wir Infrastruktur für unsere 70 Schulen bei uns im Kreis.
Wahnsinn. Bei uns im Kreis heißt, ich glaube, das können wir sagen, du wohnst in Nordhessen, ne?
Genau, ist der Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen, ja.
Genau,
spannend. Ist, südlich von Kassel. Mhm. Kassel kennen wahrscheinlich viele.
Das stimmt.
Fährt man öfter mal mit der Bahn durch.
Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ich verkneife mir das immer, weil ich halt nicht weiß, wie emotional Menschen ihrer Heimat gegenüberstehen. Ja? Aber es ist wirklich so, die meisten kennen Kassel im Sinne von Kassel-Wilhelmshöhe.
Ja.
War auch bisher meine eigene Berührung damit, aber ich glaube, ich muss das vielleicht mal ändern. Ja.
Ja. Ja, wir haben auch die Documenta in Kassel, ne? Also
stimmt.
Das ist wirklich ziemlich, das ist so das Ding, wofür die meisten auch Kassel kennen und ja.
Cool. Bevor wir da jetzt reinspringen, mir brennt die ganze Zeit schon eine Frage unter den Nägeln, weil du gesagt hast, du hast IBM OS 2 gemacht. Ein Thema, das hier vielleicht nicht so ganz reinpasst, aber ich habe mich auch privat damit beschäftigt und bin kläglich gescheitert. Aber hast du denn dich mal mit Ecom Station und AK OS, das sind ja diese berühmten IBM OS 2 Forks, beschäftigt?
Mhm. Das letzte, was ich hatte, war der OS 2 Warp Surfer for e-Business. Mhm. Den hatte ich tatsächlich dann auch mal bei mir privat laufen, so eine Weile, aber das war so ganz zum Schluss hin, ne? Weil da gab es ja dann nichts anderes mehr. Diese anderen Forks, die habe ich mir dann nicht mehr angeguckt, da war ich dann schon
raus.
In der Linux-Ecke, ja.
Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal drüber sprechen, welche Rolle spielt denn überhaupt so Linux im Schulalltag? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, da gibt es verschiedene Schulen, die wollen verschiedene Anwendungen betreiben und ihr unterstützt die da. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir sind als Schulträger sind wir für die Hardwarebeschaffung und den Infrastrukturbetrieb in unseren Schulen zuständig. Nicht so sehr für die pädagogische Seite der IT. Das liegt bei uns in Hessen beim Kultusministerium und natürlich auch jede Schule selbst hat ihr eigenes pädagogisches Konzept und Bildungskonzept, wo natürlich auch IT und Digitalisierung im Allgemeinen mit dazugehört. Von daher kann ich zum pädagogischen Teil zwar so ein bisschen was sagen, was unsere Schulen machen, ist aber eher nicht so mein Thema, sondern unser Thema und mein Thema, was ich halt hauptsächlich mache, ist also wirklich die Infrastruktur, die Netzwerk-Backbones in den Schulen und alles, was so mit den Netzwerkdiensten zu tun hat, angefangen mit Internet und WLAN-Betrieb natürlich, was heutzutage eigentlich so zum Standard gehört. Wir haben dann irgendwann haben wir gerade jetzt so in diesem Digitalisierungsprojekt haben wir gesagt, wenn man in einen Raum reinkommt und drückt auf den Lichtschalter, dann ist man relativ sicher, dass dann das Licht angeht. Und eigentlich ist WLAN heutzutage genauso wichtig. Ne? Also ja. Es kann nicht mehr sein, dass man erst gucken muss, ist denn WLAN an, gibt es hier WLAN, sondern das WLAN muss eigentlich heutzutage da sein, wenn man wirklich digital auch in Schulen arbeiten will.
Absolut, ja, das ist essentiell auch. Ich meine, ich habe jetzt schon sehr lange keine Schule mehr von innen gesehen, aber mir wurde zugetragen, dass man da auch wohl mit diesen modernen Tablet-PCs oder wie die Geräte heißen, arbeitet. Und die brauchen natürlich auch Netzwerk irgendwo.
Ne? Ja, genau.
Ja. Aber vielleicht beginnen wir mal damit, was sind das denn für Schulen? Also sind das Grundschulen, Berufsschulen, Gymnasien? Was muss man sich schon da vorstellen?
Ja, also wie gesagt, wir haben bei uns im Landkreis 70 Schulen. Davon sind ein paar 40 Grundschulen. Das sind also, ja, dadurch, dass wir halt noch so ja, sehr, sehr ländlich sind. Also der Schwalm-Eder-Kreis ist ein ziemlicher Flächenkreis. Mhm. Ich bin also, wenn ich von der nördlichsten bis zur südlichsten Schule fahre, über eine Stunde unterwegs. Das ist also schon, cool. Ist also schon ein bisschen was. Und dadurch gibt es auch noch sehr viele Grundschulen in kleinen Dörfern oder kleineren Gemeinden, kleineren Städten. Und die fangen an von so ganz kleinen, die vier Räume für vier Klassen haben, die Grundschulen. Wir haben auch natürlich auch große Grundschulen mit 500, 600, 700 Kindern und natürlich dann Mittelschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und Berufsschulen haben wir auch bei uns im Kreis sogar 4 Stück. Und da haben wir dann auch teilweise über 1000 Schüler, die dann in einer Schule sind. Ja, insgesamt so haben wir so ungefähr 15.000 Schüler bei uns im Schwalm-Eder-Kreis.
Wow, das ist natürlich einiges und das ist auch viel Verantwortung dann dafür, verantwortlich zu sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir haben halt den Digitalpakt so genutzt, dass wir gesagt haben, ja, wir hatten ja schon eigentlich relativ gute Erfahrungen mit unserem kleinen Linux-Server an den Schulen gemacht und haben dann gesagt, nee, wir wollen tatsächlich jetzt diese Gelegenheit des Digitalpakts, wo es einfach Fördergelder gibt für Digitalisierung, so nutzen, dass wir sagen, wir wollen erstmal die Schulen so ertüchtigen, dass man eine verlässliche Grundlage für weitere Digitalisierung hat. Ne, also wir wollten jetzt nicht anfangen und wollten da irgendwo 5 Access Points in jede Schule hängen oder irgendwelche einfach nur mal sagen, ja, da wo jetzt ein 100 Mbit-Switch ist, ein 1 Gigabit-Switch hinstellen, sondern der Plan war von uns zu sagen, nee, wir machen grundsätzlich eine Ertüchtigung von allen Schulen mit einer neuen strukturierten LAN-Verkabelung, sowohl CAT-Verkabelung als auch LWL-Verkabelung zwischen Gebäuden, weil es gibt natürlich auch Schulen, die mehrere Gebäude haben. Wir bauen einen richtig, richtig fetten Backbone, Netzwerk-Backbone und wirklich eine sehr, sehr gute WLAN-Abdeckung mit, sage ich mal, ein bisschen teureren Access-Points und die aber dann auch verlässlich funktionieren und die tatsächlich diese Anforderungen gewachsen sind, die man halt in so großen Netzwerken mit so vielen Endgeräten hat, nämlich diesen ganzen Netzwerk-Overhead. Ne? Also dieser ganze Broadcast-Traffic und was man halt so hat, wenn viele Handys und viele irgendwelche Tablets im Netz sind. Dass das vernünftig funktioniert und dann hat man auch gleich ein paar Schwachpunkte einfach ausgemerzt, die man sonst so in so WLANs hat. Ne? Wo man sagt, okay, ich sehe hier ein WLAN, das hat vollen Ausschlag, ich verbinde mich und dann habe ich trotzdem kein Internet. Weil ich dann ab dem Access Point nicht mehr weiterkomme. Mhm. Dann war natürlich eine weitere Sache, war alle Schulen mit einem Glasfaseranschluss anzuschließen, was im ländlichen Bereich auch nicht so einfach ist.
Ich wollte gerade sagen, also ich kenne Ecken außerhalb des ländlichen Kreises, die das bis heute noch nicht haben. Ich freue mich, dass ich jetzt den ersten Anschluss meines Lebens habe, der Glasfaser ist und ich wohne in Darmstadt, was ja jetzt keine kleine Stadt ist.
Ja, also ich habe hier, bei mir kommt hier so rechts neben mir kommt auch schon so eine Pipe durch die Wand, aber da ist noch kein Kabel drin.
Ach nein.
Also wir warten auch schon, ich warte auch schon 2 Jahre quasi, dass da jetzt die Bauarbeiten endlich mal abgeschlossen sind. Ja, aber in unseren Schulen haben wir es tatsächlich geschafft, eigentlich in fast allen Schulen jetzt inzwischen auch einen Glasfaseranschluss zu haben.
Cool.
Und dann haben wir uns halt in diesem ganzen Projekt überlegt, ja, wie baut man jetzt so eine Infrastruktur auf? Und da haben wir gesagt, wir wollen zum einen mit Open Source Tools arbeiten, wollen also quasi nicht irgendwas kaufen, beziehungsweise irgendein Vendor-Login haben. Das heißt, wir wollen auch nicht von irgendeinem Hersteller abhängig sein. Und von daher war so die Maßgabe, ja, wir bauen das alles mit Open Source Tools, möglichst mit freien Tools, um natürlich dann auch zu sagen, ja, wir stecken jetzt relativ viel Geld in die Hardware und wollen dann den Software-Teil, sage ich mal, auch jetzt dann nicht noch mit hohen Lizenzkosten belasten. Mhm. Wobei man natürlich immer sagen muss, ne, Open Source bedeutet nicht immer kostenlos. Es ist einfach mehr so die Freiheit, dass man einfach sagt, ja, ich kann halt irgendwann nächstes Jahr auch sagen, ich kaufe jetzt den nächsten Server nicht mehr von Hersteller X, sondern von Hersteller Y oder den nächsten Switch nicht von Hersteller X, sondern von Hersteller Y und kann trotzdem noch weiterarbeiten und habe jetzt nicht das Problem zu sagen, ja, ich muss aber jetzt von dem Hersteller weiterkaufen, weil sonst funktioniert meine ganze Infrastruktur nicht mehr. Mhm. Das war so ein bisschen die Vorgabe, die wir hatten. Und dann haben wir uns also hingesetzt und haben gesagt, wie könnten wir halt so eine Infrastruktur mit 70 Schulen in einer großen Fläche dann hinbekommen. Also wir haben jetzt auch nicht so das Riesenrechenzentrum. Ne? Also wir sind als Kommune, als Landkreis natürlich auch einem Rechenzentrum angeschlossen, so einem kreiskommunalen Gebietsrechenzentrum. Aber die IT für die Schulen ist da quasi ausgegliedert. Aha. Also an diesem Gebietsrechenzentrum ist es so, dass die Haus-IT dranhängt und natürlich die ganzen Fachverfahren der Behörden, die wir haben bei uns im Landkreis. Aber die Schul-IT, die haben wir tatsächlich bei uns, sag mal wie früher, so im kleinen Kellerraum, wo dann quasi unser kleiner Proxmox-Cluster steht, mit dem wir unsere zentralen Dienste, indem wir die betreiben, alles, was so administrativ läuft. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bekommt jede Schule aber auch mindestens einen eigenen Server. Mhm. Ja. Das Ganze machen wir auf Basis von Proxmox, weil wir da auch mit Virtualisierung arbeiten wollten und haben dann gesagt, okay, je nach Schulgröße, nach Anzahl der Schüler, bekommen die dann, kleine Grundschulen bekommen einen Server, einen Proxmox-Server und die größeren bekommen dann auch Cluster mit 3, 4 oder 5, je nach Größe der Schule, Proxmox-Nodes und die dann auch im Cluster zusammen auch einen Ceph-Speicher bekommen.
Cool.
Und auf diesen Clustern haben wir dann quasi als virtuelle Maschinen dann unsere Infrastrukturdienste. Und da benutzen wir dann halt so ganz plain ein Debian mit IP-Tables und ein DNS mit Bind 9, auch auf einem Debian. Die Philosophie dahinter ist, möglichst eine VM für einen Dienst. Mhm. Also wir wollen nicht zu viele Dienste auf einer VM quasi vereinigen, weil wir einfach sagen wollen, okay, wir wollen die Vorteile der Virtualisierung nutzen, dass man halt auch sagen kann, okay, ich kann mal einen Dienst neu starten, neu machen, ohne dass gleich alle anderen Dienste dabei ausfallen.
Klingt vernünftig.
Also im Prinzip so wie Docker auf einem Rechner, nur halt mit ganz vielen kleinen Debian-VMs, wo auf jeder Debian-VM ein Dienst entsprechend läuft.
Da müsst ihr aber bestimmt ziemlich viele VMs haben dann in Summe. Das sind ja bestimmt tausende VMs, die ihr dann betreibt, oder?
Ja, also tausende sind es nicht. Ne? Also wir haben erstmal grundsätzlich 2 VMs, für Firewalling und Routing an jeder Schule und eine für die restliche Infrastruktur, alles was so DNS ist. Das sind so die 2 Haupt-VMs, sind natürlich bei 70 Schulen auch schon 140 VMs.
Ja.
Und dann haben wir natürlich bei uns zentral noch so ein paar Dienste laufen und ja, also sind vielleicht so insgesamt so, sind es wahrscheinlich so jetzt im Moment so zwischen 200 und 300 VMs,
okay,
die wir da verwalten. Das Verwaltungstool nehmen wir Ansible. Mhm. Das, sage ich mal, funktioniert recht gut. Und die ganzen Schulen sind quasi als VPN-Verbund zusammengeschlossen über eine WireGuard-VPN.
Mhm. Spannend. Also ich finde den Ansatz auf jeden Fall gut, dass man sagt, es gibt zentrale Services, aber man ist auch föderiert und dezentral, weil im Endeffekt will man ja auch, glaube ich, wenn jetzt ihr irgendwo eine Outage habt an eurem Rechenzentrum, ja nicht der Grund dafür sein, dass 70 Schulen im Landkreis nicht arbeiten können, vermute ich mal, ne?
Genau, ja, das war uns auch wichtig, dass wir quasi sagen, jede Schule kann einfach auch autark arbeiten, ohne dass unsere zentralen Dienste zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben so ein hierarchisches DNS auch aufgebaut. Jede Schule hat ihre eigene Subdomain mit einem eigenen DNS-Server, über die Schule läuft und kann dann auch ohne uns quasi ins Internet oder auch natürlich interne Dienste bereitstellen, die Rechner sehen sich untereinander. Es gibt immer mehr digitale Tafeln in den Schulen, die die grünen Kreidetafeln ersetzen, die vielleicht einige noch kennen aus der Schulzeit. Und die sind auch meistens so aufgebaut, dass man die drahtlos erreichen kann. Das heißt, man kann dann halt, wenn man in dem Raum sitzt, kann man sich mit der Tafel verbinden und kann dann quasi von seinem Gerät die Inhalte auch spiegeln. Das ist auch so, sage ich mal, so ein Ding, was so in der Digitalisierung jetzt, sage ich mal, ein bisschen in Mode gekommen ist und natürlich auch, was viele, viele, viele Vorteile bietet, von den Kleinsten, ne, die dann halt auf der Tafel mal ein Bild anschauen können vielleicht auf dem Bild sogar rummalen, die Lehrerin kann irgendwelche Sachen auf YouTube irgend so eine Sendung mit der Maus Video zeigen und kann Sachen machen. Und die Älteren, da kann man dann halt auch so Sachen machen, okay, das Kind kann vom Tablet seine Hausaufgaben an das digitale Board senden und kann es quasi vorstellen, solche Dinge. Und das funktioniert halt auch innerhalb der Schule und würde halt auch funktionieren, wenn die Schule selbst offline wäre. Das war uns dann halt auch noch wichtig, dass wir sagen, so die wichtigsten Sachen innerhalb der Schule müssen auch dann mal funktionieren, wenn der Internetanschluss mal ausgefallen ist, was ja auch immer mal passieren kann, klar.
Vernünftig. Und die Automatismen, die ihr dann mit Ansible umsetzt, sind das dann Eigenentwicklung oder benutzt ihr Rollen, die es schon gibt? Gibt ihr auch was zurück in die Open-Source-Community oder können Leute euch auch helfen? Wie handhabt ihr das?
Da sind wir noch nicht so ganz so weit. Also wir haben viele Sachen selbst entwickelt. Natürlich haben wir auch Sachen, die es schon fertig gab, natürlich uns auch angeguckt und teilweise übernommen. Wir haben ein eigenes GitLab aufgesetzt, was im Moment noch nicht öffentlich ist, was aber jetzt so zum Ende des Projekts hin auch veröffentlicht werden soll, damit da halt auch. Das ist halt auch eine Prämisse des Projekts gewesen. Wir wollen auch alles, was wir entwickeln, nachher auch der Community wieder zur Verfügung stellen und natürlich auch mit anderen Landkreisen und vielleicht anderen Schulträgern auch kommunizieren und sagen, hier, wie habt ihr denn das gemacht? Ist das vielleicht auch was wir nutzen können und so weiter?
Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube, zum einen denke ich, dass es in Südhessen bestimmt auch Interesse daran gibt und sicherlich auch in ganz anderen Regionen Deutschlands. Und das ist ja auch dann nur fair. Also ich meine, wenn das von Steuergeldern finanziert wird oder eben durch den Staat subventioniert wird, dann sollen natürlich auch alle anderen davon profitieren. Und schön ist es natürlich auch, wenn man vielleicht als geneigte Person selbst Kenntnisse hat, die man einbringen möchte. Also vielleicht gibt es ja Leute, die haben selbst Kinder, die zur Schule gehen. Man hat das mal gesehen und hat da vielleicht Ideen, wie man es verbessern oder optimieren könnte, ist ja dann auch nur ein Gewinn für euch dann wiederum.
Ja. Ja, ist so dieser Ansatz Public Money, Public Code, das ist auch so ein bisschen die Philosophie, die dahinter steckt und die wir eigentlich auch da verfolgen.
Sehr vernünftig. Fände ich gut, wenn das doch mehr machen würden. Also ich bin sehr positiv angetan bisher. Das klingt alles sehr, sehr vernünftig, was ihr da mit Steuergeldern macht. Das ist irgendwie in anderen Ecken Deutschlands scheint das noch nicht angekommen zu sein, dass man auch sinnvolle Dinge mit Steuergeldern bei den Schulen tun kann.
Es ist aber auch tatsächlich sehr, sehr hart, diese Sachen wirklich vernünftig auszurollen. Und das Jetzt vielleicht mal hier so Disclaimer, ne? Hier hört so ein bisschen meine, das ist jetzt meine Privatmeinung, so als Angestellter im öffentlichen Dienst. Das Problem ist tatsächlich bei so Fördergeldern immer, leider, egal was in Deutschland gefördert wird, da wird immer ein Haufen Geld genommen, wird da hingeworfen und sagt, hier, ihr habt jetzt 4 Jahre oder so, mhm, und da muss das alles ausgegeben sein. Und alles, was ihr in den 4 Jahren nicht ausgebt, verfällt.
Ah, okay. Hm.
Ne? Und das ist bei sehr, sehr vielen Förderprogrammen so. Und dann ist das total schwierig. Also wir sind da sehr, sehr, oder eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich gewesen, diese Ertüchtigung der Schulen mit Verkabelung und so weiter, dafür genügend Handwerker zu finden, Elektriker zu finden, und natürlich auch, wenn man so eine Schule, man kann ja so eine Schule nicht verkabeln, während die Kinder da in den Räumen sitzen.
Ja.
Ne? Das heißt, ich muss dann auch gucken, okay, welche Klasse ist denn jetzt mal frei? Wo kann der Elektriker mal heute mal Kabel durchziehen? Wo können die Kinder so lange hin? Und die Schulen sind ja auch nicht so gebaut, dass die alle 10 Räume zu viel haben. Ne? Ja. Die sind eher so gebaut, dass sie eher Platzmangel haben. Und die Ferien sind auch begrenzt. Also man kann ja nicht alle Schulen in den Ferien machen, ja, ne? Bei 70 Schulen. Und wir sind tatsächlich seit jetzt 3 Jahren eigentlich dran, diese 70 Schulen zu verkabeln. Wir sind jetzt so im Endspurt und müssen auch, sage ich mal, jetzt zum Ende des Jahres so ziemlich fertig werden, eben weil diese Förderzeit dann irgendwann ausläuft. Und ich glaube, das ist was, wo vielleicht auch viele Schulträger dann vielleicht den Aufwand gescheut haben und gesagt haben, ja, ich kaufe lieber, weiß ich nicht, ein paar Access Points und hänge die auf und habe dann auch kein Risiko, dass mir irgendwelche Gelder, die ich schon ausgegeben habe, dann verfallen oder so. Ja.
Verstehe, ja, das ist das Grundproblem an der Sache. Eine Frage, die mir noch zu Ensible einfällt, benutzt ihr da rein die Tools auf der CLI oder habt ihr da auch so ein Frontend, sowas wie Semaphore oder wie handhabt ihr das?
Wir haben, im Moment arbeiten wir rein auf der CLI. Mhm.
Dann habt ihr WireGuard, GitLab, das klingt auch spannend und ich stelle mir vor, wenn ihr so viele Systeme habt, dann habt ihr bestimmt auch Monitoring oder so ein zentrales Patch-Management. Ihr müsst ja irgendwo einen Überblick behalten, welche Systeme in welchem Zustand sind. Wie geht ihr da vor?
Genau, Monitoring machen wir über Isinga. Mhm. Also auch relativ klassisch. Im Moment noch zentral. Das heißt, im Moment haben wir noch einen Monitoring-Host, der quasi auch alle Schulen mit monitort. Da kommen wir aber jetzt so langsam an die Grenzen, weil die Geräte natürlich an den Schulen auch immer mehr werden, sodass wir da jetzt im Moment dran sind, das so weiterzuentwickeln, dass wir in jeder Schule dann quasi so einen Satelliten stehen haben, der in der Schule die Daten einsammelt.
Cool.
Weil sonst, ich sag mal, die Leitung, die wir zu uns haben bei uns in unser kleines Rechenzentrum, sage ich mal, in unseren Serverraum, ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt so ganz fett wäre, ne?
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, nee, aber im Moment, wie gesagt, läuft es über das Isinga eigentlich ganz gut. Für die Schulen haben wir auch ein Ticketsystem etabliert, wo die Schulen selber auch Tickets einstellen können und schauen können, wie weit die Bearbeitung ist, weil auch da sind wir natürlich mit 70 Schulen, hat man natürlich einen Haufen Anfragen, zumal wir auch noch die PCs der Verwaltung in den Schulen auch noch mit supporten. Mhm. Die sind also in einem gesonderten Netz drin. Und da nutzen wir das Tool Zammert. Mhm. Das ist, weiß nicht, ob du das kennst.
Zammert, ich muss gerade überlegen. Also ich kenne dann Open Source Tools, kenne ich ORTS und die Forks, die es davon gab. Ja. Ich sehe aber auch gerade, dass ich die Webseite des Projekts schon mal besucht habe. Aber kennen ist jetzt zu viel gesagt.
Ja, also Zammert ist, ist ein bayerisches Produkt. Und die Grundversion ist also Open Source Community Version, kann man über zammert.org erreichen. Und es gibt aber auch kommerziellen Support und auch Hosting. Also man kann das auch cloudmäßig bei denen betreiben. Mhm. Und das ist ein schönes Tool, was auch einiges an Schnittstellen bietet, hat also auch eine API, wo ich eventuell mal was mit machen kann. Ja, wo wir halt auch so klassisch Sachen machen, im Moment noch nicht über die API, aber halt viele Sachen schon über E-Mails. Mhm. Ja, ich sag mal, dass man zum Beispiel die Datensicherung damit überwachen, ne, dass man halt merken, okay, die Datensicherungs-E-Mails gehen ans Ticketsystem. Wenn ein Datensicherung fehlschlägt, gibt's halt ein Ticket. Wenn nicht, wird's halt automatisch geschlossen. Solche Sachen. Ja. Und wie gesagt, die Schulen haben halt die Möglichkeit, darüber entweder per E-Mail oder auch direkt übers Webfrontend uns da Tickets zu schicken.
Backup dann vermutlich auch über Proxmox, wenn der viel virtualisiert, nehme ich an.
Genau, dann machen wir im Prinzip auch über den Proxmox Backup-Server, den nutzen wir da auch, um die virtuellen Maschinen dann auch zu sichern, ja.
Und habt ihr ein zentrales Patch-Management? Du hast jetzt von Debian gesprochen. Habt ihr noch andere Linuxe und wie handhabt ihr das so mit Wartungsfenster? Wann darf welche Schule gepatcht werden? Mhm. Habt ihr da ein Vorgehen?
Also im Moment ist es noch so, wir haben also tatsächlich nur Debian als Distribution für die VMs und das Patch-Management machen wir auch über Ansible. Und wir haben im Prinzip die VMs und die Dienste in verschiedene Klassen eingeteilt. Da gibt es halt welche, die man tagsüber problemlos patchen kann. Und ja, es ist auch wenn ich so einen Router patche und neu starte, ist die VM tatsächlich in den Schulen auch nach 10, 20 Sekunden wieder da. Und von daher haben wir da im Moment noch keine festen Wartungsfenster, zumal natürlich Schulen auch immer so die Eigenschaft haben, so ab 14, 15 Uhr dann relativ leer zu sein. so dass man da auch mal dann das patchen kann, ja.
Das muss doch eine total positive Veränderung für dich sein, als jemand, der vorher so lange in der Bank gearbeitet hat mit Regulatorien und Patchen, nur Verfügbarkeit von mindestens 99% in den 20 Minuten einmal im Monat musst du alles patchen.
Ja, das zum einen und was du eben schon gesagt hast, Regulatorik, das ist tatsächlich in der Bank so. Ich habe immer gesagt, ja, ich mache hier, ich mache 10 Minuten, mache ich irgendwas am Rechner und dann muss ich es 3 Stunden lang dokumentieren.
Sehr schön. Dokumentation, gutes Schlagwort. Habt ihr da eigene Tools für? Wie macht ihr das? Habt ihr dann so eine Knowledge Base für die Schulen oder wie organisiert ihr euch da?
Ja, also das Zammert hat tatsächlich eine eigene Knowledge Base. Ein eigenes Knowledge Space Modul mit drin, wo wir quasi für die Schulen Sachen aufbereiten und sagen, hier, das müsst ihr mal so machen, wenn er irgendein Problem im Drucker hat, müsst ihr das machen und so weiter. Und wir intern für uns Administratoren, wir nutzen DokuWiki zur Dokumentation, also ein kleines internes Wiki, wo wir die Sachen quasi alle gemeinsam dann dokumentieren, wenn irgendwas zu dokumentieren ist.
Ah, super. Das habe ich früher auch super gerne benutzt. Ich war früher auch, habe ich viel im Wiki dokumentiert und fand MediaWiki, das ist ja die Software, die da von der MediaWiki Foundation oder von der Wikimedia Foundation kommt, ein bisschen zu overengineert für meine Use Cases. Und DokuWiki hat ja den Vorteil, dass es vor allen Dingen Plaintext ist, den du einfach wegkopieren kannst.
Ja.
Also das ist eine tolle Sache. Und auch von einem deutschen Entwickler, soweit ich es weiß, Andreas Gohr. Grüße gehen raus. Tolles Tool, habe ich sehr gerne, sehr lange genutzt.
Ja. Ja, und das Coole ist tatsächlich, man kann das natürlich auch schön alles verskripten, ne? Dadurch, dass es Textfiles sind, kann ich einfach diese Textfiles auch nehmen, kann die irgendwie manipulieren per Skript und wieder hinschreiben. Und das macht auch vieles einfach.
Absolut, ja.
Ja, und dazu kommt halt, dass ich so ein Plaintext-Fan auch bin und ich mag das gerne, wenn Sachen einfach in Textdateien stehen.
Ja, oder halt etwas, das wirklich einfach Plaintext ist, den du auch in so ein Git klatschen kannst. Also zum Beispiel Markdown, ASCII-Doc, das sind ja alle so Formate, die natürlich schon eine gewisse Semantik auch mit sich bringen. Aber die kannst du halt wunderbar versionieren und versuch das mal mit einem proprietären Präsentationsformat oder einem Spreadsheet-Format eines kommerziellen Herstellers. Das funktioniert dann halt leider nicht mehr so gut.
Ja, das ist so.
Jetzt hast du ja ganz viel von Endgeräten auch der Schülerinnen gesprochen. Ich stelle mir das so vor, ihr habt dann ja vermutlich auch Tablets, die Schüler und Schülerinnen haben und verwaltet ihr die dann auch zentral? Habt ihr so ein MDM für die Schulen?
Da haben wir ein MDM am Start. Und zwar nutzen wir da das Tool Relution. Das ist ein MDM, was ja eigentlich so ein bisschen den Fokus auf Schulen auch hat. Die haben, im Anfang hatten sie halt die Möglichkeit, iOS-Geräte und Android-Geräte zu verwalten. Und inzwischen kann man auch Windows-Geräte mit verwalten, was eigentlich auch eine ganz hübsche Geschichte ist. Und ja, wir nehmen also alle Endgeräte, die wir neu kaufen, sowieso ins MDM auf und sind jetzt parallel zu dem Rollout der Infrastrukturgeschichte auch dran, die bestehenden Geräte in den Schulen bei uns quasi in so eine zentrale Verwaltung mit reinzunehmen. Mhm. Also Relution kann man auch on-premise hosten, das heißt, man kann es auch selber hosten und hat die Möglichkeit, also wir können die einzelnen Schulen, sind quasi eigene Untergruppen im MDM und man kann dann quasi auch für jede Schule einen eigenen Administrator und eigene Bearbeiter einrichten, sodass die Schulen auch selber quasi Sachen machen können mit ihren Geräten. Ah. Also wir haben da nicht die alleinige Herrschaft drüber, sondern Schulen, die das möchten, die haben dann auch eigene Lehrkräfte, die sich da so ein bisschen mit beschäftigen und auch da so ein bisschen die Hand drauf halten und die dann auch die Möglichkeit haben, die iPads mit schuleigener Software zu betanken oder auch mal die in bestimmten Situationen zu beschränken. Also wir haben eine Schule bei uns im Landkreis, die hat so ein neues Lernkonzept für sich entwickelt. Die haben also keine Klassenverbände mehr, sondern jedes Kind hat einen eigenen individuellen Lehrplan mit eigenen Inhalten. Und die machen sehr viel in Eigenarbeit. Das heißt, erarbeiten sich die Inhalte selber, können dann in Kleingruppen für neue Themen sich mit einem Lehrer quasi ein bisschen austauschen. Dann gibt es dann so ein Lernbüro, das sieht dann aus wie so ein Großraumbüro, wo jedes Kind so einen eigenen Schreibtisch hat und quasi Stillarbeiten machen kann. Und in der Schule, die haben sich also für eine App entschieden, die auf dem iPad läuft. Und die Kinder quasi machen auch alles mit ihrem iPad. Das heißt, alle Lerninhalte werden da durchgeführt, die schreiben damit, die lösen damit Aufgaben. Und die Ergebnisse werden zentral eingesammelt und die Lehrkräfte können quasi für jedes Kind sehen, wie weit es im Lernfortschritt ist, um dann sagen zu können, okay, einmal die Woche wird mit jedem Kind gesprochen, wie sind denn deine Lernfortschritte und so weiter und so fort. Und das Kind kann, wenn es sagt, ich habe ein Thema verstanden und ja, fühle mich sicher auf dem Gebiet, kann das Kind selber zum Lehrer gehen und kann sagen, hier, ich möchte jetzt Lernkontrolle für dieses Thema machen. Und dann macht es auch quasi die Lernkontrolle auf dem iPad und dafür kann dann zum Beispiel die Lehrkraft im MDM das iPad so schalten, dass nur noch diese eine App funktioniert und alle anderen Apps sind deaktiviert, sodass das Kind halt nicht irgendwie schummeln kann und irgendwie im Internet nebenbei googeln kann, solche Sachen machen kann.
Clever.
Kann man dann da entsprechend mitmachen.
Sind das dann eigene iPads von den Eltern oder wird das auch über den Landkreis gestellt?
Ja, das ist immer noch so ein Problem mit den Endgeräten. Wir können natürlich als Landkreis, sind die finanziellen Mittel natürlich auch nicht so, dass wir da jedem Kind tatsächlich so ein Gerät stellen können. In den Schulen, die diese Konzepte haben, ist es also meistens so, dass die Eltern das Gerät für die Kinder dann selbst bezahlen müssen.
Und das hängt dann aber dann quasi bei euch im MDM, aber ihr könnt das gesamte Gerät vollumfänglich verwalten oder nur Teilaspekte davon. Also könntet ihr zum Beispiel auch privat konsumierte Inhalte verbieten oder wie sieht da die Limitierung aus?
Die sind, da ist es so, das ist ja rechtlich immer so ein bisschen problematisch, so ein eigenes, also ne, wenn die Eltern ein Gerät kaufen und dann das in irgendeine fremde Verwaltung kommt, das wird im Moment halt vertraglich geregelt. Also die Eltern unterschreiben im Prinzip dann, wenn sie das Kind in dieser Schule anmelden und dieses Lernkonzept quasi mitgehen wollen, dann müssen sie halt sagen, okay, wir stellen dem Kind ein iPad zur Verfügung und sind aber auch bereit, dass das in die Kontrolle der Schule gegeben wird. Das heißt, es kann, die Schule hatte quasi die komplette Verwaltung darüber und was das Kind dann privat machen darf, das kann quasi die Schule entscheiden.
Okay.
Und was nicht.
Ja.
Es gibt auch Lösungen, habe ich jetzt auch schon mal gehört, wo die Geräte je nachdem, in welchem WLAN sie sind, andere Richtlinien bekommen, dass dann quasi das Tablet in der Schule andere Richtlinien hat, wie in der, das kann aber das Relution so noch nicht.
Ja, spannend. Das wäre, glaube ich, dann so ein Ansatz, weil das hat man ja häufig, ich habe das auch schon ganz häufig in anderen Podcasts gehört, dass das natürlich so ein Interessenskonflikt ist. Auf der einen Seite will man ja Kinder auch enablen, mit der Technik zu lernen. Auf der anderen Seite, nicht alle können sich so ein iPad leisten. Das muss man auch ganz fairerweise mal sagen. Und das ist aber auf der anderen Seite Quatsch, wenn man ein privates iPad und ein Schul-iPad hat. Ne? Das ist halt so in puncto Nachhaltigkeit komplett Banane.
Richtig, ja. Und ich will ja auch, sage ich mal, die Inhalte irgendwie ja auch mit nach Hause nehmen, zu Hause bearbeiten, wieder zurück und so weiter, ohne, vielleicht auch ohne irgendwelche Clouds zu benutzen.
Genau. Von daher, ich glaube, das ist ein spannendes Thema, in das wir uns in der Zukunft noch auf einige interessante News einstellen können. Was mich jetzt noch so interessieren würde, ist, wenn ich jetzt so im Kontext einer Schule denke, was da so übliche Anwendungen sind. Also stell mir das so vor, ich bin jetzt Lehrkraft, ich habe da meinen Unterricht, den ich plane und dann mit so Apps, wie du gerade geschildert hast, durchführe. Aber dann gibt es vermutlich auch Interesse an so einem File-Exchange-Dienst, sowas wie Nextcloud vielleicht. Was sind denn da so typische Anforderungen, was so eine Schule üblicherweise so braucht von euch oder wo ihr unterstützt?
Ja, man kann das vielleicht so in so ein paar übergeordnete Bereiche, sage ich mal, so einordnen. Ne? Also ich sag mal so, der Rahmen ist immer Internet-WLAN, ne? Dass man sagt, okay, die Schule will natürlich oder ich sag mal an den Endgeräten auch die Möglichkeit haben, ins Internet zu kommen. Dann ist ein Bereich ist immer so ein bisschen die Klassen- oder Gruppenorganisation der Geräte. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, wenn jetzt in meiner Klasse so und so viele Geräte sind, wie kriege ich die so ein bisschen unter Kontrolle? Sprich, kann ich sehen, was die Schüler machen auf den Geräten? Mhm. Kann ich vielleicht mal sagen, ja, jetzt dürfen die gerade kein Internet, jetzt dürfen die drucken, jetzt dürfen sie nicht drucken und so weiter, solche Geschichten. Das ist so ein bisschen eine Anforderung. Dann nutzen wir für den Bereich der Windows-Clients, nutzen wir da auch ein Open-Source-Tool, das nennt sich Vayan. Das ist so ein Tool für Fernsteuerung und Überwachung auch von so Klassenverbünden. Das ist eigentlich auch ganz nett für diese Sachen. Das ist also auch so eine Anforderung, die Schulen offen haben. Dann digitale Tafeln, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, Inhalte, sowohl der Lehrer möchte seine Inhalte präsentieren, als auch Schüler sollen Inhalte präsentieren können. Dann, was du angesprochen hast, Speicher, ist natürlich auch immer eine Geschichte. Haben wir in der Vergangenheit, wie ich es eben schon mal gesagt habe, über so einen kleinen Samba-Surfer realisiert, wo die Kinder halt ihre Sachen drauf speichern konnten. Hat halt den Nachteil, das steht halt in der Schule.
Ja.
Ne? Und wenn ich nachmittags nach Hause komme und vielleicht als Hausaufgabe meine Präsentation oder meinen Brief, den ich angefangen habe, oder meinen Text, den ich angefangen habe zu schreiben, weiter bearbeiten möchte, geht das schlecht. Von daher geht es auch da mehr zu Cloud-Diensten hin. Aber auch da haben wir gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht irgendeinen proprietären Cloud-Anbieter nutzen, sondern wollen da auch am liebsten Nextcloud benutzen. Und da auch so benutzen, dass die Schüler auch von zu Hause dran kommen. Ne? Und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir das nicht in den Schulen hosten werden, sondern irgendwo in den Weiten des Internets.
Klingt vernünftig und integriert sich ja auch wunderbar in so ein Smartphone, in ein Tablet oder auch in klassischen Computer. Du hast einen kleinen Agent, der im Hintergrund immer die aktuellsten Änderungen für dich synchronisiert. Ist ja naheliegender, so zu machen.
Genau. Das, wie gesagt, Speicher ist eine Anforderung mit integriert, das hat uns bei Nextcloud also auch so ein bisschen überzeugt, ist, dass man so Sachen wie ein Online-Office mit integrieren kann. Das heißt, für so, ich sag mal, gerade so jüngere Schülerinnen und Schüler, die noch nicht so einen riesen Umfang brauchen, dass sie jetzt unbedingt ein Microsoft Office benutzen müssen, die können auch online in der Nextcloud quasi einfache Texte schreiben, einfache Tabellenkalkulationen erstellen und so weiter und so fort, ohne dass man da irgendwie noch großartig Software installieren muss. Die Kinder können das zu Hause benutzen, ohne dass die Eltern irgendwie ein Office besorgen müssen. Ist ja auch immer so eine Sache, ne? Wenn die Kinder zu Hause an einem eigenen Rechner arbeiten, nochmal, muss da jetzt ein Microsoft Office unbedingt drauf. Generell ist so das Prinzip, dass wir sagen, ja, wir wollen eher Konzepte lernen, lehren als Produkte. Das ist so eine Geschichte, dass man sagt, okay, es wird sowieso, die meisten Sachen werden sowieso im Browser passieren.
Ja.
Ne, wenn die Kinder mal ins Berufsleben gehen. Das ist bei uns schon so, dass die meisten Sachen im Browser laufen. Und ich denke mal, wenn jetzt die jetzigen Grundschüler ins Berufsleben einsteigen, wird das noch mehr sein.
Absolut.
Ne, dass alles im Browser ist und so diese proprietären Anwendungen gar nicht mehr so da sind.
Finde ich absolut sinnvoll, weil, wie du schon richtig sagst, das ist ja eigentlich der Prozess, das Drumherum, das große Ganze, was ja interessant ist und nicht wie konkrete Implementationen funktionieren. Also ob du jetzt einen LibreOffice benutzt, einen SoftMaker-Office oder einen Microsoft-Office, ist vermutlich im Großteil der Funktion irrelevant. Aber zu wissen, dass halt Textverarbeitung nicht immer Microsoft Word heißt und dass vielleicht auch Bildbearbeitung nicht immer Adobe Photoshop heißen muss, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis. Und je früher man die hat, desto besser.
Ja. Ja, und wenn ich das Konzept mit einer Textverarbeitung einmal verstanden habe, ne, wie ich Text behandle in so einer Textverarbeitung, dann finde ich mich wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Produkten trotzdem zurecht. Absolut. Ohne dass ich jetzt sagen muss, ohne dass ich auswendig lerne, ja, ich weiß, dass ich da hinklicken muss und das machen muss, um irgendwas zu erreichen. Was halt oftmals so die Methode ist, um Programme zu lernen. Ne?
Ja.
Und dann hat man das Problem, da gibt es irgendein Update, wo dann auf einmal das Icon anders aussieht oder 2 Zentimeter nach rechts versetzt ist und auf einmal schreien alle, ich kann es nicht mehr bedienen.
Ja.
Ich finde nichts mehr. Ist alles so doof.
Absolut, ja. Wie macht ihr das eigentlich mit Wissensaustausch bei euch intern im Team? Jetzt hast du ja sehr gut beschrieben, was so die Anforderungen sind und was ihr da für eine tolle Infrastruktur aufgebaut habt. Wie viele Leute seid ihr denn so generell und wie verbreitet ihr da die ganzen Kenntnisse über die Tools, die ihr so einsetzt?
Ja, wir sind tatsächlich nur ein sehr kleines Team. Wir sind im Moment 6,5 Leute und sitzen auch, sage ich mal, alle relativ dicht beisammen in so einem Bereich, sodass wir, wenn wir alle da sind, natürlich gibt es auch bei uns ein bisschen Homeoffice und so, aber dass wir da sehr gut uns austauschen können. Wie gesagt, übers Wiki läuft bei uns sehr viel, dass wir wirklich sagen, okay, wir schreiben da alles auf, was wir machen und versuchen, sage ich mal, so nach dem Motto, ich sage immer, wenn es erstmal nur so in Stichpunkten dahin gerotzt ist, auf Deutsch gesagt, ist besser, als wenn gar nichts dokumentiert ist. Und dann kann man es immer noch verfeinern. Und der Nächste schreibt rein, das ist mir noch aufgefallen. Ich habe jetzt deine Anleitung einmal durchgespielt. Dabei ist mir aufgefallen, dass das noch fehlt, dass das nicht drinsteht und so weiter. Und das ist wirklich eine super Ergänzung auch. Und und das ist so ein bisschen so unsere Vorgehensweise, dass wir sagen, einer schreibt es auf und dann dürfen es 2, 3 sagen, müssen es nach der Anleitung einmal alleine machen und dann finden wir meistens schon die gröbsten Fehler und das Gröbste, was fehlt und dann hat man hinterher eine Doku, die dann auch wirklich jeder benutzen kann, der einfach ein bisschen Linux-Grundwissen hat und ja.
Cool.
Das, was dann da sein muss. Wir haben ein bisschen auch eine Spezialisierung. Ne? Also man kann, soweit man bei 6 Leuten von Spezialisierung sprechen kann, es muss schon natürlich irgendwo jeder alles so ein bisschen machen. Aber wir haben halt immer so grundsätzlich immer so ein Zweierteam, was so in einem Thema besonders tief drin steckt, damit man sich gegenseitig vertreten kann. Und dann kann es halt schon auch mal sein, wenn jetzt die 2 nicht da sind, weil vielleicht einer im Urlaub und einer krank geworden ist oder vielleicht mal im Außendienst ist oder so, dass dann auch mal ein Thema liegen bleibt, kann durchaus auch mal passieren. Ne? Aber wir versuchen es halt so weit wie möglich, dass jeder zumindest so grundsätzlich alles ein bisschen kann.
Aber ihr macht das schon ziemlich autodidaktisch, höre ich jetzt raus. Also ihr besucht jetzt keine Tageskurse bei irgendeinem Schulungsanbieter, sondern ihr habt ein gewisses Grundwissen, das gebt ihr intern weiter, das dokumentiert ihr, aber damit kommt ihr auch gut zu Rande.
Ja, also wir haben so ein paar grundlegende Sachen natürlich, als wir angefangen haben mit Proxmox, haben wir uns da natürlich auch ein paar Tage Schulung vor Ort gegönnt. Ne? Also das war eigentlich ganz gut. Konnten wir so im Team das Ganze alles ein bisschen machen. Und auch jetzt zu bestimmter Hardware, zum Beispiel zu unseren Switches, die wir einsetzen, hatten wir auch so ein bisschen ein paar Schulungstage, um uns einfach da auch ein bisschen ja, auf ein gewisses Level gemeinsam zu bringen. Und dass wir dann sagen, okay, von der Basis aus kann man dann weiter ein bisschen auch autodidaktisch arbeiten.
Gibt es denn irgendwas, das du dir für die Zukunft von Linux an Schulen wünschen würdest? Also was ist so deine Vision, wohin die Reise bei euch gehen könnte oder vielleicht auch bei anderen?
Ja, zum einen denke ich mal, das Bewusstsein in den Schulen, dass halt Open Source auch, sage ich mal, eine Alternative sein kann. Dass es, weil ich höre tatsächlich immer wieder, gerade auch in den Berufsschulen, ja, wir müssen Microsoft-Produkte den Kindern beibringen, weil wenn die später in die Wirtschaft, in den Beruf kommen, die erwarten das, dass die Microsoft können, die erwarten, dass die Excel können, die erwarten, dass die, das ist so ein Totschlagargument, finde ich. Und das ist was, wo man einfach, wo ich mir wünschen würde, dass man da einfach so ein bisschen von wegkommt, weil das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Wenn ich den Kindern in der Schule nur Microsoft-Produkte beibringe, dann können die natürlich nachher auch nur Microsoft, wenn sie in den Beruf kommen. Wenn ich es vielleicht andersrum machen würde, würde sagen, hier, ich bringe denen verschiedene, wie ich es eben schon gesagt habe, Konzepte bei und die können genauso ein Office 365 bedienen, wie sie ein LibreOffice bedienen können oder irgendwas anderes, was der Arbeitgeber hat, dann hätte man vielleicht auch so eine Geschichte, dass man nicht so in diese Abhängigkeitsspirale von irgendwelchen Leuten kommt. Und ja, ich sag mal, das ist auch wieder private Meinung, Disclaimer und so weiter und so fort. Wir sollten tatsächlich mal versuchen, in Deutschland ein bisschen einheitlicheres Bildungskonzept zu bekommen. Na, wir haben tatsächlich mit unseren, jedes Bundesland ist selber für die Bildung zuständig und jedes Kultusministerium backt sein eigenes Geschichte. Und ich sag mal, auch das, was wir machen, müsste zum Teil eigentlich was sein, was in jeder Schule Standard ist und wo es einen Standard für gibt, einen Standardrahmen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, warum gibt es nicht irgendwo eine zentrale Nextcloud-Hosting-Instanz, zumindest vom Land Hessen,
ja,
wo jede Schule sich einfach draufschalten kann? Ne? Warum muss da jeder Schulträger was Eigenes entwickeln, vielleicht sogar jede Schule?
Ne? Das stimmt.
Das habe ich auch, wie gesagt, das habe ich auch schon an vielen Schulen gesehen, dass oftmals so, ja, da gibt es dann irgendwo einen engagierten Lehrer, der kennt sich auch mit Linux aus, der setzt dann irgendeine Linux-Lösung auf und die funktioniert auch ganz toll, hat dann noch ein paar Schüler in der Oberstufe, die ihm dabei unterstützen, weil die auch noch ganz clever da in dem Bereich sind. Und dann hat man da eine Lösung stehen, die funktioniert, so, und dann geht der Lehrer in Ruhestand und der Oberstufenschüler macht sein Abitur und ist weg.
Ja.
Und dann ist er vielleicht noch 2 Jahre greifbar, ne, weil er irgendwo in der Nähe studiert oder sonst irgendwie, und dann ist er weg.
Ja.
Der Lehrer geht in Ruhestand und dann hat man da so ein verwaistes System, wo sich niemand mit auskennt, weil natürlich auch nichts dokumentiert wurde. Ja, und das ist halt auch was man mit so einer, einfach mit einer Strategie, die man zumindest auf Länderebene, auf Ebene eines Landes so vereinheitlichen könnte. Und eigentlich wäre es noch besser, wenn es auf Bundesebene klare Vorgaben da gäbe und auch Sachen, ja, auch Open-Source-mäßig so gemacht würden, dass man da nicht in irgendwelche Abhängigkeiten geht.
Da gehe ich absolut mit. Also ich bin wirklich total positiv beeindruckt. Das ist echt total spannend, was ihr da macht, und finde, dass ihr da auch mit einem sehr guten Vorbild vorangeht. Und ich würde mir echt wünschen, dass es mehr Landkreise und Schulen auch so handhaben würden, wie ihr das tut. Das wäre schön, weil, wie du schon richtig sagst, Berufsschulen oder generell Schulen sind dann schon sehr unterschiedlich zueinander. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und auch im Rahmen, ich war mal eine Zeit lang Ausbilder und habe das dann auch bei unseren Auszubildenden gesehen. Der Unterschied von Berufsschule A zu B im Fachbereich Informatik kann sehr großer sein, auch wenn das vielleicht 20 Kilometer nur zwischen den Schulen sind.
Ja.
Und
ja,
das wäre halt was, das könnte man wunderbar eigentlich erschlagen, dieses Problem, indem man es einmal ordentlich löst, Public Money, Public Code, und dann halt eben einfach anwendet auf andere Schulen und Landkreise.
Ja, ja.
Super. Hat mir total Spaß gemacht, mich mit dir zu dem Thema auszutauschen. Und ich würde vorschlagen, bevor wir die Folge beenden, kommen wir nochmal zu den Tool- und Medientipps. Und du hast uns einen Medientipp und einen Tooltip mitgebracht, glaube ich.
Ja, genau. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass ich so ein Fan von Plaintext-Tools bin. Ich versuche halt so auch privat alles, was ich so mache, irgendwie so wenig wie möglich von irgendwelchen Dateiformaten oder irgendwelchen Datenbanken abhängig zu haben und versuche halt das meiste irgendwie im Plaintext zu machen. Meine Notizen habe ich halt auch nicht irgendwie in irgendeinem fancy Notion oder so, sondern immer noch in einem Dateibaum mit Markdown-Dateien. Mhm. Und ja, ich nutze auch privat zum Beispiel das Doku-Wiki, um einige Sachen zu dokumentieren. Die als To-Do-App benutze ich, da gibt es ein Format, nennt sich To-Do.txt. Die Älteren werden es noch kennen. ja, ist also quasi eine Textdatei mit einem relativ einfachen Syntax, wo man halt dadurch relativ gut seine To-Dos abarbeiten kann. Gibt es dann auch grafische Frontends für und so weiter. Ja, das vorausgeschickt, mein Medientipp. Man sagt ja immer, ja, Plaintext ist so schön, weil Plaintext kann ich immer lesen und ist immer gleich und auf jeder Hardware und auf jeder Software anzeigbar und so weiter und so fort. Da gibt es einen schönen Vortrag von Dylan Beatty, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der auch auf YouTube verfügbar ist. Der hat über Plaintext ist, glaube ich, über eine Stunde lang referiert, warum Plaintext doch vielleicht nicht ganz so austauschbar ist, mhm. weil es halt angefangen von dem berühmten CRLF-Problem, das heißt, dass auf einem Windows-Rechner ein Zeilenende anders ist als auf einem Linux-Rechner.
Oh ja.
bis zu Unicode-Zeichen, also ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Beitrag, wie gesagt, auf YouTube verfügbar. Und ja, den Link gibt's in den Shownotes, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Auch die ganzen anderen Tools. Ich habe ja fleißig mitgeschrieben, während du am Reden warst. Packen wir alles in die Shownotes, damit unsere Zuhörenden sich da nochmal belesen können im Nachgang.
Genau, ja. Ja, wie gesagt, für meine To-Do-TXT-Datei nutze ich im Moment ein ganz nettes grafisches Tool, nennt sich Sleek. Und damit kann man halt, ja, das sieht dann schon fast aus wie so ein richtiges To-Do-Programm. Mhm. Ist nicht mehr einfach so Text in der Konsole schnöde.
Wahnsinn.
Nutzt aber im Hintergrund genau diese eine Textdatei mit der Syntax, die man da braucht.
Cool.
Und man hat halt immer die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn das Tool irgendwie nicht mehr ist, weil der Entwickler nicht mehr möchte oder es kommerzialisiert wird, was ja auch manchmal passiert, habe ich immer noch meine To-Do-TXT-Datei, die ich notfalls mit dem Texteditor editieren und benutzen kann.
Absolut. Und das sieht auch wirklich gut aus. Also ich habe hier gerade die Seite offen, die wir auch verlinkt haben. Und ich bin auch ein großer Freund von Plaintext. Ich habe ZIM nämlich als Desktop-Wiki, wo ich so ein Backlog habe. Und das kann ich nach Markdown exportieren, nach TXT, nach whatever. Mhm. Aber das sieht schon ein bisschen fancier aus, muss ich zugeben. Und ja, das kann man natürlich dann auf so einem Nextcloud-Share ablegen. Und dann hast du da auf dem anderen Rechner, benutzt du den gesynkten Ordner. Das gefällt mir. Ich glaube, das gucke ich mir auch mal näher an.
Ja. Ja, und funktioniert auch ziemlich, ziemlich gut über ganz, ganz viele Devices hinweg.
Ja. Absolut. Sehr schön. Ja,
für Android gibt's auch Apps, die diese To-Do-TXT-Formate können. Mhm. Und da funktioniert das Syncen auch problemlos.
Client gibt es auch für FlatHub, sehe ich gerade, im Microsoft und im Apple Mac Store. Also auch wenn man hier parallel noch andere Betriebssysteme benutzt, dann kann man trotzdem diese Anwendung verwenden. Also ist eine sehr nette Sache.
Ja.
Ja, ich habe einen Tipp mitgebracht, von dem ich verwundert war, dass er noch weiterentwickelt wird. Ich habe mich nämlich in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mal so ein bisschen überlegt, wie war das denn bei mir damals in der Berufsschule? Und wir hatten damals eine Distribution, das war die Linux-Musterlösung oder kurz LML. Mhm. Und das ist so eine speziell für den Einsatz an Schulen optimierte Linux-Distro auf Basis von, früher war es SUSE und jetzt ist es auf Basis von Univention Corporate Server. Und das wiederum ist ein Debian. Mhm. Ja, also das kam ursprünglich mal vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg in Stuttgart und wird aber jetzt von der Community seit Jahren schon entwickelt. Und ich kann mich da noch genau dran erinnern, das war dann auch so im Kontext PTML, Linux-Musterlösung, da hatten wir dann halt auch Clients in den einzelnen Räumen der Berufsschule stehen und dann, die haben aus dem Netz gebootet und dann konntest du halt wählen zwischen einem Linux oder einem Windows, je nachdem, mhm, welchen Unterricht du jetzt gerade hattest. Im Linux-Netzwerkunterricht haben wir dann halt eben mit Linux gearbeitet und in, was haben wir da gemacht? VBA in Excel. Das hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Meine ich natürlich nicht ganz ernst. Wir hatten nämlich damals eine super krude Excel-Version, wo auch der Syntax auf Deutsch war. Also nicht if then else, sondern wenn dann sonst.
Ja, ja.
Schön, ne?
Kann ich mich auch noch dran erinnern?
Naja, und
so, irgendwas sowas hat. Ich glaube, wir haben ja in der Bank immer mit Lotus-Produkten gearbeitet.
Oh, ja.
Lotus 1, 2, 3.
Oh ja.
Das war auch, glaube ich, in Deutsch.
Stimmt, ja. Aber auch der deutsche Syntax, das war schon gewöhnungsbedürftig. Naja, aber die Infrastruktur hinten dran, die war halt nett, weil du hast dann einfach aus dem Netz gebootet, hast dann halt so ein Image geflasht bekommen, wenn die Checksum nicht gepasst hat. Mhm. Und ansonsten konnte halt eben Lehrer, Lehrerinnen vorne Internet und Netzwerk freischalten, wie du es schon auch so beschrieben hast, wer darf drucken, wer darf nicht drucken. Das war alles mit dabei. Und vor allen Dingen, natürlich hatten wir den Samba-Server und auch einen Print-Server. Und woran ich mich noch dran erinnern kann, das war nämlich für mich auch so ein bisschen der Einstieg ins Homelabbing. Wir hatten eine Firewall auf Linux-Basis auf IP-Cop. Sagt ihr das was?
IP-Cop, ja. IP-Cop ist da mit dabei gewesen, ja.
Genau. Mhm. Und das fand ich total super, weil wir haben dann auch einen OpenVPN-Zugang bekommen und dann konntest du im WLAN quasi dich ins interne Netz einwählen oder wenn du zu Hause warst und du wolltest unbedingt noch was von deinem Netzlaufwerk runterladen oder deine Hausarbeit, die du fertiggestellt hast, wolltest du schon mal dem Lehrer ablegen, damit er sich das eben angucken kann, dann bist du dann halt auch von zu Hause über OpenVPN reingekommen. Und das war echt cool und das wird immer noch weiterentwickelt und ich sehe sogar mein früherer Lehrer, der ist da auch immer noch auf Konferenzen, also es gibt für dieses Thema auch Konferenzen und also da liebe Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Lehrer Alois, der da immer noch in der Community unterwegs ist. Das war sehr, sehr spannend damals.
Mhm. Ja, tatsächlich habe ich zwei Schulen bei uns im Kreis, die das auch noch nutzen und eine davon, da ist das Ding leider sehr, sehr veraltet. Mhm. Und auch, sage ich mal, wenn man da noch irgendwas dran machen will, dann hat man schon Probleme, noch an alle Passwörter zu kommen, ne, weil die irgendwann nicht mehr richtig mitdokumentiert wurden. Und in einer anderen Schule, die nutzen das noch sehr, sehr aktiv. Und die haben dann auch ihren Computerraum damit versorgt. Das heißt, da wird dann auch übers Netzwerk gebootet und Linux-Clients gebootet. Und der IT-Beauftragte bzw. der Informatiklehrer da, der macht auch ganz viel mit Programmierung da mit den Schülern und Schülerinnen.
Cool.
Das ist schon richtig cool. Haben wir uns auch im Vorfeld ein bisschen angeguckt alles. Aber das Problem von diesen Lösungen ist, die sind immer gut für eine Schule.
Ja.
Aber die skalieren halt nicht, wenn man 70 Schulen verwalten muss.
Ja, das glaube ich. Hm.
Und das ist so ein bisschen bei diesen Lösungen, die sind toll, wie gesagt, so für eine Schule, die sagt hier, ja, das ist was für unser System oder da machen wir ein System draus, aber schwierig zu verwalten für viele Schulen.
Ja, das glaube ich auch. Das ist halt wirklich so wie ich es wahrgenommen habe. Wie gesagt, das wäre jetzt mein Kenntnisstand von vor über 10 Jahren, war das halt schon so ein System, das für eine Schule funktioniert. Also wir haben das in einem Berufsschulzentrum mit 3 Schulen benutzt und da waren die Räume alle miteinander vernetzt. Das war alles in einem großen Gebäude, da hat das total Sinn ergeben. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt, wenn du zentral für 70 Schulen verantwortlich bist, dann hast du vermutlich andere Use Cases.
Ja, ja.
Ja, Mario, es war total spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so vollumfänglich, so detailliert über so ein spannendes Thema sprechen können. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das einfach mal mitzunehmen. Das ist auch ein kompletter Unterschied mal zu dieser üblichen schnöden, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen schnöden Enterprise-Welt, wo man halt wirklich andere Use Cases hat und das ergibt alles total Sinn und bin mal gespannt, wie sich das bei euch weiterentwickelt und wen ihr vielleicht doch damit noch anfixen könnt mit der Idee, denn ich finde, ihr seid da ein gutes Vorbild.
Ja. Ja, ist, wie gesagt, wir sind da auch gerne zu Austausch bereit. Ne? Also, wenn da irgendwas ist.
Auf jeden Fall. Links dazu gibt es in den Shownotes. Mhm. Und natürlich auch Links zum Bassum-Podcast. Grüße gehen raus an deinen Co-Host, der vielleicht auch zuhört. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, auch sehr empfehlenswert. Und ansonsten Kontaktdaten gibt es dann natürlich auch. Denn, liebe Zuhörende, Feedback ist uns immer wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt oder noch ein paar Fragen, die ihr von Mario beantwortet wissen wollt, dann lasst uns gerne wissen per E-Mail an podcast@sva.de. Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, dir nochmal lieben Dank fürs Mitmachen, Mario.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne und vielen Dank auch an die Zuhörenden fürs Zuhören. Und dann wollen wir mal gucken, das war ein sehr guter Start in den Adventskalender. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Tage so an Episoden hier hereinrollen und wünsche natürlich allen Zuhörenden viel Spaß beim Zuhören.
Ja.
Dann bis dahin.
Bis dann. Tschüss.